BR Heimat lesen.
Der Mentensepei. Eine altbayerische Wilderergeschichte. Diese Geschichte ist wahr. Alle Leute, die zwischen Tölz und Miesbach wohnen, kennen sie. Und mancher würde es mir verübeln, wenn ich etwas dazu täte oder davon wegließe. Also will ich bei der Wahrheit bleiben. In der Schießstätte zu Tegernsee hängt neben vielen schönen gemalten Ehrenscheiben eine, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Ein grimmig blickender Jäger schaut mit dem Gewehr im Anschlage hinter einem Baume hervor. Neben ihm fletscht eine rauhborstige Dogge die Zähne. Beide machen einen unangenehmen Eindruck auf den Beschauer. Man sieht ihnen an, dass sie schwer umgängliche Wesen waren. Und der Eindruck ist richtig. Denn das Bild stellt vor den königlichen Revierjäger Johann Meyer von Gmund mit seinem Fanghunde, genannt Donau. Johann Meyer lebte um das Jahr 1832 zu Gmund. Sein Haus wird heute noch gezeigt. Er steht unterhalb der Mangfallbrücke. Er war ein verwegener und überaus scharfer Jäger, der sein Revier mit aller Gewalt sauber hielt. Manchen schlauen Wildbretschützen hat er überlistet und ihn hinaufgeschossen, dass der Rauch wegging. Und manchem jungen Burschen hat er vorzeitig zur ewigen Seligkeit verholfen. Ohne Ave Maria und Sterbgebet im grünen Wald. Sein letztes Opfer war der junge Sohn des Mentenbauern von Hausham, der Mentensepei. Dessen trauriges Schicksal trug sich aber folgendermaßen zu. An Martini, den 11. November 1832, schoss der Mesner Anderl, königlicher Jagdgehilfe von Schliersee, beim Eckhard Greitl am Ostiner Berge einen kapitalen Hirsch. Dies tat er nicht mit Rechten, denn der Platz lag im Revier des Johann Meyer. Aber, wie es so geht, er wollte den Prachtkerl nicht hinten lassen, als er so schön vor ihm stand. Da zündete er an und pumps, der Hirsch lag da. Hinterdrein bedachte sich der Mesner Anderl und es fiel ihm ein, dass der Meier in solchen Dingen einen ganz schlechten Tabak rauchte. Also ging er her und versteckte den Hirsch sorgfältig unter Dachsen und Laubstreu. Alsdann begab er sich nach Gmund zum Gastwirt Obermeier, wo selbst er einige halbe Bier trank und vom Fenster aus die gegenüberliegende Wohnung des Revierjägers beobachtete. Er wollte sich Gewissheit verschaffen, ob Meier seinen Dienstgang nach Ostin oder nach einer anderen Richtung hin mache. Denn er dachte, dass er seine Jagdbeute nur dann in Sicherheit bringen könnte, wenn Meier nicht um den Weg war. Nach einiger Zeit sah er wirklich den Revierjäger. Dieser verließ ruhig und gemächlich sein Haus und schlug die Straße nach Tegernsee ein. Also war die Luft sauber, meinte der Anderl und eilte nach Ostin zurück. Bei den Eckhardt-Häusern traf er den Mentensepei, seinen alten Spezi- und Schulkameraden. Er versprach ihm einen Kronentaler, wenn er ihm den Hirsch nach Schliersee fahre. Der Sepei ließ niemalen keinen Freund nicht sitzen und darum versprach er auch dem Anderl seine Hilfe. Die zwei verabredeten, dass Sepei in der Nacht mit dem Schlitten zum Eckhardt-Kreitel fahren und mit Anderl den Hirsch auflegen sollte. Nun hatte aber der Revierjäger Meier bereits Kenntnis davon, dass dort unter der Streu ein 14-Ender versteckt lag. Der Jagdgehilfe Riesch hatte den Schuss gehört und ging ihm nach. Er fand den Hirsch und meldete es seinem Vorgesetzten. Meier fasste sofort Verdacht auf einen Wilderer und weil er mit allen Schlichen vertraut war, vermutete er ganz richtig, dass der Frevler zuerst in Gmund herumspionieren werde. Für diesen Fall wollte er den Lumpen sicher machen und tat so, als ginge er ahnungslos nach Tegernsee. In Quirin aber bog er vom Wege ab und stieg von der Neureuth zum Eckhardt-Kreitel hinunter. Dort passte er nun mit Riesch in der mondhellen Nacht auf den vermeintlichen Wilddieb. Er hatte seinen Hund Donau bei sich, eine bissige Dogge, die auf den Mann dressiert war und ihm schon oft guten Beistand geleistet hatte. Der Sepei fuhr zur verabredeten Zeit an die Wolfsmühle, wo ihn Anderl erwartete. Als die beiden am Eckhardt-Kreitel anlangten, sah Anderl am Waldrande etwas Verdächtiges und sprang heimlich vom Schlitten herunter. Gleich darauf wurde Sepei angerufen. Noch vor er antworten konnte, riss ihn der Hund des Revierjägers vom Schlitten herunter und versetzte ihm mehrere Bisse. Erst nach einiger Zeit pfiff Meier seinen Hund zurück und stellte den Burschen zur Rede. Sepei wollte den Freund nicht verraten und verlegte sich aufs Lügen. Das bekam ihm schlecht, denn der wütende Jäger hieb ihm mehrere Male mit dem Bergstock über den Buckel und zwang ihn dann, den Hirsch aufzulegen. In Gmund wurde Seppa in das Försterhaus geführt und an das Stiegengeländer gebunden. Meier schlug ihn hier mit der Hundepeitsche, dass das Blut an ihm herunterlief. Die ganze Nacht blieb Seppa angebunden, bis um 4 Uhr morgens. Da wurde er wieder auf den Schlitten geschnallt, um nach Miesbach gebracht zu werden. Während der Fahrt scheute das Pferd. Meier konnte es nicht mehr lenken und befreite Seppa von seinen Fesseln, damit er das Tier beruhigen sollte. Anfänglich ging es gut, aber plötzlich setzte der Gaul quer über die Straße. Seppa konnte ihn nicht halten, seine Gelenke waren geschwächt und er fiel halb ohnmächtig vom Schlitten hinunter. Da glaubte Meier, dass der Gefangene fliehen wollte, und in Wut darüber schoss er ihm eine Ladung gehacktes Blei in den Rücken. Er ließ den Sterbenden im Schnee liegen und fuhr nach Miesbach, wo er bei Gericht seine Tat als berechtigt zu schildern wusste. Seppa wurde aufgefunden und zum Landarzte Scheucher verbracht, in dessen Hause er wenige Stunden später unter qualvollen Schmerzen starb. Der wilde Revierjäger wurde für seine Grausamkeit schwer bestraft. Nicht vom Gerichte. Das ließ ihn ungeschoren, denn, wie gesagt, damals machte man nicht viel Umstände wegen eines wildernden Bauernburschen. Der gestrenge Herr Landrichter hielt zu den Jägern, die das wertvolle Revier des Königs hüteten. Aber die jungen Burschen im Tegernseer Land waren damals so wenig wie heute der Meinung, dass man eine solche Tat ruhig hinnehmen muss. Sie wollten den toten Kameraden rächen. Und sie besorgten das gründlich. Ein Jahr nach dem Vorfall, wiederum am Martini-Tage, erhielt Meier die Nachricht, dass am Giegelbergfelde gewildert werden sollte. Der Schlaue ließ sich überlisten. Mit 2 Jagdgehilfen, dem Nikolaus Riesch und Johannes Probst, begab er sich dorthin und legte sich auf die Lauer. Nach kurzer Zeit erblickten die Jäger unter einer Buche am Giegelbergfelde einen Mann mit geschwärztem Gesichte. Es war der Waldhofer Hansl, ein alter Freund des Mentenseppei, der die Aufgabe übernommen hatte, den Meier anzulocken. Die Jäger stürzten sich auf ihn, und die Dogge des Revierjägers richtete dem Burschen schon übel zu, als plötzlich 6 seiner Kameraden die Jäger umringten und mit den Gewehrkolben auf sie einschlugen. Meier fiel schwer verwundet zu Boden, ebenso Riesch, der Jäger Probst, stellte sich tot und rettete auf diese Weise sein Leben. Riesch starb den nächsten Tag, Meier erst im März des darauffolgenden Jahres. Er kam nicht mehr zum Bewusstsein und konnte die Täter nicht namhaft machen. Der Jäger Probst aber bezeichnete den Waldhofer Hansl als einen der Mörder, und da man auf seiner Brust die vernarbten Hundebisse fand, welche er im Kampfe davongetragen hatte, wurde er verurteilt zu 16 Jahren Kerker. Er verriet keinen, und so mussten die anderen Burschen nach mehrjähriger Untersuchungshaft freigelassen werden. Im Friedhofe zu Gmund liegen die erschlagenen Jäger. Auf einem alten Steine las ich die Inschrift: Hier ruhet der ehrengeachtete Johann Meier, königlicher Revierjäger in Gmund. Er starb an den Folgen der Wunden, die er im Kampfe mit ruchlosen Wilderern erhalten, am 16. März 1834. Und auf einer Tafel neben der Sakristei steht: Hier ruht Nikolaus Riesch, Jagdgehilfe in Gmund. Er fiel in treuer Pflichterfüllung an der Seite seines Herrn unter den Streichen der Wilddiebe am 12. November 1833. So hat sich die Geschichte zugetragen. Die sittliche Weltordnung ist aber dabei wieder einmal nicht auf ihre Rechnung gekommen. Denn der Hauptschuldige, der Mesner Anderl von Schliersee, der sich am schlechtesten benommen hatte, fand nicht den Lohn seiner bösen Tat. Wenigstens nicht auf dieser Welt und wahrscheinlich auch nicht in der anderen. Denn er hat sich von der Wüstenjägerei abgewendet und einen gar frommen Beruf ergriffen, der ihm Gelegenheit bot, durch einträgliche Frömmigkeit seine Sünden abzuwaschen. Er wurde wohlbestallter Pfarrmesner zu Irschenberg. Seine feige Tat soll er freilich bereut haben. Wenigstens sagte das Lied, das Max Herndl von Kammerloh über diese traurige Geschichte verfertigte. Es war der Jäger von Schliers schon selber voll Verdruss, dass er des Seppels Unglück war, weil er den Hirschen schuss. Trotzdem aber wurde er dick und behäbig wie alle Kollegen in diesem heiliggemäßen Berufe und starb erst 30 Jahre später in seinem Bette. Die Halsenbuben. Beim Halsen heißt ein schöner Hof in Lenkries. In den 60er Jahren hauste darauf der Quirinus Gerold mit seinem Weibe und zwei Söhnen. Er war ein wohlhabender Mann, dem bares Geld im Kasten lag und der wohl an 40 Stück Jungvieh zu den Almen trieb. Seine Söhne, der Halsen Toni und der Blasi, waren im ganzen Isartale bekannt wegen ihrer Kraft und Verwegenheit. Sie waren von gutem Schlage, hochgewachsene und breitbrustige Burschen und flink und lustig dazu. Es hätte ihnen jeder eine vergnügliche Zukunft voraussagen mögen, sie ist ihnen aber nicht geworden. Denn alle zwei sind in jungen Jahren gefallen von Jägershand und sie starben im grünen Walde. Zuerst der Blasi. Das war im Jahre 1869 gegen den Herbst zu. Da ist den Jägern in der Vorderis eine Botschaft zugekommen, dass zur Nachtzeit ein Floß mit Wilderern und ihrer Beute die Isar herunterkommen werde. Wie es auf den Abend zuging, sind die Jagdgehilfen von ihren Reviergängen heimgekommen und haben sich recht auffällig in der Wirtsstube des Forsthauses bei Essen und Trinken gütlich getan. Denn es waren wie immer Flößer und Holzknechte als Gäste da und vielleicht die meisten von ihnen waren Spießgesellen der Wilddiebe. Darum haben sich die Jäger nichts merken lassen. Nach ein paar Stunden sind sie einzeln aufgebrochen und haben sich freundlich gute Nacht gewünscht, als wolle sich jeder friedlich aufs Ohr legen. Auch die Flößer und Holzknechte haben sich entfernt. Sie gingen in die Sägmühle, wo sie auf dem Heu übernachten wollten. Die Lichter in der Wirtsstube sind ausgelöscht worden und das Forsthaus lag still und verschlafen in der finsteren Nacht. Hinter einem Fenster des oberen Stockes brannte noch ein kleines Licht. Denn die Frau Oberförster lag gerade um dieselbige Zeit in den Wehen und die Tölzer Hebamme wachte bei ihr. Hier und da steckte der lange Oberförster seinen Kopf zur Türe herein und fragte mit leiser Stimme, wie es um die Frau stünde. Er machte ein ernstes Gesicht, denn diese Nacht quälten ihn manche Sorgen. Wenn ihn die Hebamme beruhigte, ging er mit langen Schritten an das Gangfenster und lugte scharf in die Nacht hinaus. Er sah etwas Dunkles auf der abschüssigen Wiese, die gegen die Isar hinunterführt. Das bewegte sich rasch und verschwand. Einer von den Jagdgehilfen, die sich vorsichtig an den Fluss pirschten. Eine Stunde und mehr verstrich. Es war eine feierliche Stille, wie immer in dieser Einsamkeit. Man hörte nichts als das Rauschen des Wassers. Da blitzte auf einmal in der Sägemühle ein Licht auf und verschwand wieder, kam noch zweimal und erlosch. Das war ein Zeichen, und alle scharfen Jägeraugen, die an der Isar wachten, erkannten es. Einen Büchsenschuss oder zwei Fluss aufwärts liegt ein einsamer Bauernhof. Man heißt es zum Ochsensitzer. Da wurde jetzt auch ein Fenster hell, dreimal in gleichen Abständen. Bande Verfluchte, brummte der Jagdgehilfe Glasl, der keine 100 Schritte davon entfernt hinter einer Fichte stand. Ich hab's wohl gewisst, dass die wieder dabei sind. Und er horchte angestrengt in die Nacht hinaus. Es war nichts zu hören und lange war auch nichts zu sehen. Da kam der Mond über die Berge herüber. Sein flimmerndes Licht fiel auf den Fluss und immer länger dehnte sich der glitzernde Streifen aus und er ging in die Breite, bis zuletzt das ganze Tal angefüllt war von seinem Glanze. Und jetzt konnte man einen Schatten sehen, der in der Mitte des Flusses mit Schnelligkeit dahinglitt. Das waren sie. Glasl fasste sein Gewehr fester und zog den Hahn über. Das Floß kam näher. Man hörte das Eintauchen des großen Steuerruders und eine verhaltene Stimme rief, »Besser rechts, Holten Tamerl, besser rechts, mir treibt's nah zur Weh!« Glasl ließ das Floß vorbeigleiten und stellte sich so, dass er gegen den Mond sah. Die Umrisse der an den Rudern Stehenden hoben sich vom lichten Hintergrunde ab. Und der Jagdgehilfe konnte mit einiger Genauigkeit das Visier nehmen. Er zielte kurz und feuerte. Knapp und scharf antwortete das Echo auf den Schuss, dann brach sich der Hall und grollte das Tal entlang und weckte den schlafenden Wald. Wildtauben flogen auf und Krähen schimpften. Vom Wasser her kam ein unterdrückter Schrei und ein kräftiger Fluch. »S werde Bauern gerissen hum«, brummte der Glasl und schaute dem Floße nach. Das fuhr mit unverminderter Schnelligkeit weiter. Aber jetzt ein, zwei, vier Schüsse und wieder einer und wieder ein paar. da blitzte es auf. Dort brach ein Feuerstrahl aus dem Walde. Ein paar Kugeln schlugen klatschend ins Wasser, aber andere trafen das Ziel. »Wart's, Lumpen«, lachte der Glasl, »heint habt's ja schlecht's wieder erwischt«, und er schoss den zweiten Lauf ab. Die Wilderer antworteten auch mit Pulver und Blei. Aber sie schossen nur aufs Geratewohl, während sie selber ein gutes Ziel boten. Dazu mussten sie Acht haben auf die starke Strömung und die Felsblöcke, welche hier zahlreich aus dem Wasser ragen. Sie hielten stark an das rechte Ufer hin und glitten unter der Brücke durch. Wie das Floß nun in einer Linie mit der Sägmühle war, stellten die Jäger das Feuern ein. Der Glasl Thomas hatte sein Gewehr wieder geladen und schlich von Baum zu Baum das Ufer abwärts. Er gab wohl Acht, dass er nicht in das Mondlicht hinaustrat, damit ihn kein spähendes Auge erblicken konnte. Nach einiger Zeit machte er Halt und ahmte den Ruf der Eule nach. Ein ähnlicher Laut antwortete ihm, und bald stand er in guter Deckung neben dem Jagdgehilfen Florian Heiß. »Greiz Teife«, sagte Glasl und lachte still in sich hinein. »Flori, diesmal ist was gange.« »Nicht zweni«, erwiderte Heiß, »bei den ersten Schuss hat's einen Nummer.« »Jetzt auch gemeint.« »Ganz gewiss, ich hab's gesehen, den Lackl am Ruder hint hast du aufbeizt.« »Auf den hab ich auch geschossen«, sagte Glasl, »aber es wird noch mehr getroffen sein.« »Was lasst sie sagen? Die Lumpen haben voll Waldbrat am Floß gehabt und da werden sie sich fleißig dahinter eingeduckt haben. Mein zweiten Schuss habe ich ihnen da längst noch reingepfiffen. Vielleicht hat der auch noch ein bisserl was da.« »Recht war schon«, gab Heiß zurück. »Was der mir jetzt?« »Steh bleiben zeitlang, nachher pürschen wir uns hinterm Ochsensitzer um und gingen über den Steg. An der Brücken um dürfen wir uns nicht sehen lassen.« Sie blieben schweigend stehen. Nach einer Weile stieß Glasl seinen Kameraden an. »Da schau, Gobi!« In der Sägmühle flammte ein Licht auf und erschien bald an dem einen, bald an dem anderen Fenster. »In der Sarg sind's wach worden«, flüsterte Heiß. »Ah, da haben sie ja nicht geschlafen, die Tropfen«, erwiderte Glasl. »Jetzt gingen wir.« Sie pirschten leise weg in den Hochwald. Im Forsthaus war große Aufregung. Die Schüsse hatten das Haus geweckt, die Dienstboten waren aufgestanden und hinausgeeilt. Im Krankenzimmer stellte sich die Hebamme erschrocken ans Fenster und horchte furchtsam auf den Lärm. Die Frau Oberförster richtete sich unruhig im Bette auf. »Was ist? Was gibt's?«
»Nix, nix.«
»Hat's nicht geschossen?«
»Na, Frau Oberförster, da haben sie ihn enttäuscht.«
Die Kranke ließ sich beschwichtigen, die müden Augen fielen ihr zu. Da tönte wieder vom Flusse herauf ein scharfer Knall und Schuss auf Schuss. »Um Gottes Willen«, die Kranke fuhr auf, »wo ist mein Mann?«
»Ring's ihn nicht auf, Frau Oberförster, er ist daheim, er ist halt im Bett.«
»Er ist drunten.«
»Wo?«
»An der Isar, ganz gewiss, er ist drunten.«
»Geh, was ist denn?« sagte eine tiefe Stimme und der Oberförster trat in das Zimmer.
»Bis da, Max! Gott sei Lob und Dank!« Die Kranke streckte ihm ihre kleine, abgemagerte Hand entgegen und ihre Augen leuchteten.
»Weißt nur, da bist!«
»Aber was hast du, Mamali?«
»Ich hab so Angst gehabt, so Angst! Geh, du gehst nicht weg!«
»Ich bleib schon bei dir!«
»Wer schießt denn da?«
»Ah, deswegen brauchst du nicht kommen. Der Ochsensitzer hat sich beschwert, dass die Hirschen alle Nacht in seiner Wiesen sind. Jetzt hab ich's heut vertreiben lassen.«
»Max!«
»Was?«
»Warum bist du heut noch ganz ozung?«
»Der Kontrolleur von der Hinterriss war da. Wir sind ein bisschen länger sitzen blieben.«
»Jetzt gehst aber ins Bett, gell?«
»Ja, ich hab Schlaf. Aber du hast keine Angst mehr?«
»Nein.«
»Wegen dem dummen Schießen?«
»Nein.«
»Ich hab gemeint, sie vertreiben die Hirschen auch so. Ich hab nicht gedacht, dass geschossen werden soll.«
»Das macht nix. Ich bin schon wieder ruhig.«
»Dann gute Nacht, Mameli.«
»Gute Nacht, Max.«
Der Oberförster zog die Türe leise wieder hinter sich zu und blieb horchend stehen. Er schlich auf den Fußspitzen die Stiege hinunter und gab Acht, dass keine Stufe knarrte. An der Haustüre kam ihm ein Bursche entgegen.
»Herr Oberförster!« »Red stark, Kerl!« »Sie möchten in Zog kommen. Es ist ein Unglück geschehen.«
»Wem?«
»Ach so halt.
Das erzählst du beim Runtergehen. Komm nur gleich mit.«
»Ich möchte gern nix, du gehst mit mir. Mit meinen Dienstboten hast du nichts drin.«
Sie schritten in die Nacht hinaus und gingen zur Säge hinunter. Der Bursche voran.
»Also, was ist?« fragte der Oberförster.
»Ich hab mir gedacht, Sie wissen schon.«
»Was soll ich wissen?«
»Na ja, so halt.
Wenn's nicht rein magst, lass bleiben. Hat die der Müller geschickt?
Ja.
Sie waren vor der Säge angekommen. Die Haustüre stand offen und aus einem Zimmer drang matter Lichtschein in den Gang hinaus. Man hörte Flüstern, dann setzten zwei weibliche Stimmen mit Beten ein. Der Oberförster trat näher. In der Mitte der Stube war auf zwei Stühlen die Leiche eines jungen Mannes aufgebahrt. Der Kopf lag auf einem mit Heu gefüllten Sack gebettet. Die erkalteten Hände hatte man zusammengelegt und darein ein kleines Kreuz gesteckt. Es war ein unheimlicher Anblick in dem halbdunklen Raume. Der Oberförster sah auf das wachsgelbe Gesicht des Toten. Es mochte hübsch und männlich gewesen sein. Jetzt trug es die entstellenden Spuren eines gewaltsamen Endes und war schmerzlich verzogen. »Wer ist das, Mutter?« fragte der Oberförster.
»Der Halsenblase, dem Halsen von Lenkrisser Ältester.«
»Wie kommt denn der zu euch?«
»Seine Kameraden haben ihn abgeliefert.«
»Wann?«
»Vorhin. Mit dem Floß sind sie gekommen.«
»Sind sie noch da?«
Nein, sie sind gleich wieder weitergefahren.«
»Warum hast du mich holen lassen?«
»Es ist noch einer bei mir. Der braucht da Hilfe.«
Die Mutter deutete mit dem Daumen auf die Nebenstube. Der Oberförster ging hinein. Da lag ein Mann auf dem Boden, in eine grobe Kotze gehüllt. Unter den Kopf hatte man ihm ein Kissen geschoben. Er wandte sein blasses, von einem starken Bart umrahmtes Gesicht dem Eintretenden zu. »Wo fehlt's?« fragte der Oberförster.
»Er ist schwer geschossen, ob am rechten Knie«, sagte der Müller, und der Verwundete nickte zur Bestätigung.
»Ist er verbunden?«
»Sehr wohl, und einen Einschuss haben wir mit Pulvereigrim, das Blut aufgehört hat.«
»Ja, der muss zum Doktor so schnell wie möglich. Ich schick gleich noch Lenkriers.« Der Verwundete schüttelte abwehrend den Kopf. Dann sagte er mit schwacher Stimme,
»Vergeht's Gott, aber mir wär's lieber, wenn's mich selber auf Lenkriers bringerten. Na, wär ich daheim.«
»Ja, haltet's die Fahrt aus? Tut's dir nicht weh?«
»Nein, ich halt's schon aus. Ich möcht heim.«
»Er ist jung verheiratet«, sagte der Müller.
»Ich leihe mein Wagen.« »Recht gern. Ihr müsst ihn halt mit der Tragbar zum Weg aufbringen.«
»Jawohl, Herr Oberförster, und vergeht's Gott dafür.«
»Wer ist denn der arme Teufel?«
»Der Hagen Anderl von Lenkriers.«
»Er wird hoffentlich wieder gesund werden«, sagte der lange Forstmann und nickte dem Verwundeten zu.
Der schaute ihn verwundert und dankbar nach. So menschlich geht es nicht immer ab unter Todfeinden. Ein paar Stunden später fuhr der Hagen Anderl in weiche Betten gehüllt und gegen die Kälte geschützt auf Lenkries zu. Die Pferde gingen im Schritt und der Knecht gab Obacht, dass der Wagen nicht über grobe Steine ging. Hintendrein kam ein anderes Fuhrwerk, ein Leiterwagen, und darauf in Säcke eingenäht der Halsenblase. Und der hat kein Schütteln und Rütteln mehr gespürt. Er ist mit viel Ehren in Lenkries begraben worden. Von weit her sind die Leute zum Leichenbegängnis gekommen. Es ist ihm nachgerühmt worden, dass er so oft auf freier Pürsche war und seine Büchse in allen Revieren ringsherum krachen ließ und dass er nun starb wie ein rechter Wildschütz. Die Burschen schworen, sie wollten es den Jägern heimzahlen. Und der Bruder des Gefallenen, der Halsentoni, sagte, mehr wie ein Grüner müsse dafür hingelegt werden. Er ist aber selber ein paar Jahre später von einer Kugel getroffen worden. Das erzähle ich ein anderes Mal. Schneehändel pfeifen.
Jetzt zimper uns zuerst der Pfeifer, Ludwig. Nachher will er dir verzeihen, wenn wir einmal in Schneehändel pfeifen gegangen sind.
Der Jagdgehilfe Glasl schob mir seinen Tabakbeutel herüber und ich nahm eine Handvoll von dem K&K-Rollenknaster.
Der Knaster ist gut, sagte er. Dein Vater hat keinen anderen nicht geraucht und der hat gewiss was verstanden.
Der Glasl war nämlich vor bald 40 Jahren unter meinem Vater als Jagdgehilfe in der Vorderis angestellt worden. Zuerst hat er seine Anerkennung erworben durch Schneidigkeit und Treue. Nach und nach ist er dem wortkargen Oberförster ein Freund geworden und ist es geblieben, bis eines Tages der Herr Max Thoma in dem 7 Schuh langen Sarge auf den Friedhof getragen wurde. Oder, damit ich es recht sage, er ist ihm über den Tod hinaus anhänglich geblieben und weiß noch heute kein besseres Lob für eine Sache, als dass er ihr nachrühmt, sie hätte vermutlich dem alten Oberförster Thoma gefallen.
»Brennt's?« fragte der Glasl.
»Es brennt schon«, sagte ich.
Nachher pass auf. Das ist gewesen selbiges Mal, wie deine Mutter die kleine Luislaftwelt gebracht hat, auch noch 69, glaube ich. Also, da haben die Lumpen einen Bartel erschossen gehabt, vielleicht ein halbes Jahr davor. Das war ein braver Mensch und ein Jäger von der ersten Klasse. Den haben ein paar Jahre genauer erschossen, wie er auf dem Vorderkopf ausgegangen ist. Aus die Latschen raus und nicht weiter wie 5 Schritt. Der Bartel hat einen Querlauf gesehen und schreit noch, nicht schießen. Derweil hat schon kracht. Und der Bartel hat die ganze Schrotladung drum gehabt. Es hat ihn im Schnall reingehaut und ein Xaver, der dabei gewesen ist, hat die Latschennadel ins Gesicht gespritzt, dass er im ersten Augenblick nichts gesehen hat. Wie er sich gereicht hat, sind die Lumpen schon auf und davon gewesen. Und Kind hat er keinen. No, dein Vater hat einen Verdruss gehabt, wie er seinen Bartel daherbracht haben, maustot. Den sauberen Burschen, den er jeder Mensch gern gehabt hat. Bei der Untersuchung hat man gesehen, wie nah das der Schuss gewesen ist, weil das Hemd vorn obrind war vom Papierpfropfen. Wir haben einen Bartel in der Hinterriss eingeräumt und der Pater Benno hat in der Leichenrede gesagt, dass der Himmel dem Mörder strafen wird. Wir haben uns auf das nicht verlassen und haben uns gedacht, ein bisschen werden wir selber mit den Jachen auch zusammenrücken. Ich hab zum Heiß gesagt, er freut mich kein Essen und Trinken nimmer, bis ich nicht einen von den Tropfen hingelegt hab. Die Jachenauer haben das wohl gespannt, dass die Geschichte nimmer sauber ist. Man hat nichts mehr gehört und nichts mehr gespürt, dass einer ins Revier rein war. Und lang hat sie nichts gerührt. Nachher am Matheistag, ich weiß nur wie heute, denke ich mir, ein abgeschaffter Feiertag ist, wo Bauern nichts haben. Da darf man zweimal gut Obacht geben. Und das Wetter ist auch so warm gewesen, dass ich mit dem Heiß ausgemacht hab, wir gingen am Berg aussehen und probieren's mit dem Schneehindelpfeifen. Ein Heiß ist gleich recht gewesen und wir sind in aller Früh weg. Das Marschieren ist mühsam gewesen, der Schnee war noch hoch und hat nicht mehr recht drang, weil der Südwind ein paar Tage gegangen ist. Bei jedem Schritt bist du reingefallen, samt die Schneereif, und hast dann aber gehabt, bis man einen Haxen wieder ausgebracht hat. Um 8 Uhr bin ich am Platz gewesen. Der Heiß ist weiter drunter geblieben. Ich hab mich auf der Schneid angesetzt und hab schön starr umeinander geschaut. Man sieht von dem Platz aus in die Jachenau runter, und da ist mir wieder der Bartel eingefallen. Wir sind Spätzeln gewesen von lang her, und ich hab ihm die Stelle bei deinem Vater zugebracht. Er hat mir keine Schande gemacht, die 3 Jahre, wo er da gewesen ist. Allerweil fleißig im Dienst und nüchtern. In der 3. Woche hat er schon ein paar Tiroler abgefangen und hat's vom Berg aber transportiert. Ein Scharnitzer ist dabei gewesen, ein Mordskerl, ein Großer. Der hat sich unter den Weg einmal stellen wollen und war nicht mehr weitergegangen. Aber der Bartel hat ihn schon gange gemacht. Er hat ihn gleich niedergeschlagen, dass er Taxen in Tee gekriegt hat. Nachher ist der Tiroler wieder ganz handsam und fromm geworden. Das ist überhaupt das Beste, Ludwig. Nur nicht lang umschauen mit den Lumpen. Und der Bartel ist so einer gewesen. Gerät ganz wenig, aber scharf, wenn's drauf angekommen ist. Mit den Jachenauer hat er auch öfter zum Tor gehabt und deswegen haben sie ihn auch erschossen. Na, das ist mir alles so eingefallen, wie ich auf den Platz geguckt bin. Zuletzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es doch einmal probieren mit dem Schneehindelpfeifer. Gerade wie ich anfangen will, sehe ich was unter meiner. Ein paar kleine Feichten rieren sie und der Schnee fällt runter. Ich schaue scharf obi und richtig. Gleich drauf kommt der Kerl aus dem Dicket mit einem geschwärzten Gesicht. So, denke ich mir, Mandei, da schau her. Du kommst mir jetzt grad recht. Ich rühre mich nicht und wart, was der Lumpepper tut. Er bleibt stehen und lugst umeinander. Nachher steigt er wieder gegen mich auf und bleibt wieder stehen und streift ein Schnee von seinem Querlauf runter. Ich hab gleich gemeint, ich müsste ihn kennen nach der Figur. Ein großer Kamerad mit eckerten Schultern und Bratzen so groß, dass man einen halberten Tisch hätte zudecken können damit. Wenn das nicht der Sargschneiderblase ist, denke ich mir, nachher bin ich nicht der Glasl. Und derselbe Blase ist ein ausgemachter Lump gewesen. Tag und Nacht im Revier und gleich 4. mit Schüssen. Dass der mit dabei gewesen ist, wie es am Bartel durchtun haben, das soll hab ich nie anders gehabt. Wenn ich einen Kugel auf dabei gehabt hätte, nachher hätte ich gleich abgeschossen drauf. Aber an so einen habe ich warten müssen und hab mich ganz stark gekippt. Er steigt allweil Hecher und jetzt hab ich ihn schon kennt, wo er hin will. Hinter meiner ist ein guter Wechsel gewesen. Da hätte er sich vielleicht ansetzen mögen und weil er alleweil umgeschaut hat, sind's gewiss noch ein paar dabei gewesen. Die hätten ihn getrieben. Er kommt alleweil näher. Warum rauchst du nicht, Ludwig? Mir ist Pfeifen ausgegangen.
Ja, da muss der Refter anzünden, der Gnaster löscht gern aus, aber sonst ist er gut. Brennt's?
Brennt schon, sagte ich. Also, der Lump kommt allweil näher und ich hab ihn schnaufen gehört. Er hat sich ein paar Mal plagen müssen. Auf 30 Schritt hab ihn herlassen. Nach fahre ich auf und bums, schier sie mitten ins Gefries. Den hat's umgelegt. Er folgt streckt er links in den Schnee rein und rührt sie nicht. Mann, dei Dinge mir, jetzt weißt du auch, wie es ist. Ich bin aber nicht von meinem Platz weg, weil ich gemeint hab, es könnte noch einer nachkommen. Es dauert nicht lang, pfeift er heiß. Ich gebe ihm Staat an und er birscht sie zu. Hast du ein Händel? Fragt er.
Ja, sag ich. Wo ist denn?
Da drunter pflagt's, sag ich. Und er schaut obi und sich den Lumpen. Da pfeift er durch die Zähne und lacht.
So, sagt er, aber ein bisschen groß ist.
Jetzt bleib da, heiß, sag ich. Ich glaub, allweil, der ist nicht allein gewesen. Sei noch grad Staat. Ich lad meinen Schrotlauf wieder und der Heiß setzt sie neben meiner. Auf einmal hör man Hupen, nicht laut. Aber du weißt ja, Ludwig, wenn der Schnee liegt, hörst du nochmal so gut. Ich gib ihm Heiß mit dem Ellenbogen einen Renner und er blinzelt mich an. Huhup, tut's wieder. Einmal links weiter drunt, nachher weiter herum rechts. Jetzt sehe ich zwei, drei, vier Kerl aus dem Ticket kommen. Viere, sagt der Heiß ganz stark. Herrgott, Sakrament, wenn wir noch gröbere Schrot dabei haben oder gar eine Kugel. Lass der Zeit, sag ich. Wenn's den anderen Flackers hängen, ging es vielleicht zu weh. So ist er gewesen. Einer von den Viere bleibt auf einmal stehen und schaut. Psst, macht er. Die anderen halten. Und er teilt Daffi zu dem Platz, wo der gelegen ist. Aber so schlau sind's da gewesen, dass sie nicht schnurgrad drauf zu sein. Sie verteilen sich und ziehen sie wieder ins Dicke zurück und kämen in einem Halbbogen auf. Jetzt, sag ich, heiß, schau du links um mich, ich nehm die, wo rechts kommen. Schier's nicht zu bald, von den Lumpen hat gewiss einer einen Kugellauf dabei. Wir müssen schauen, dass wir zwei hilling. Mach es die Rechnung gleich auf. Es dauert eine halbe Stunde. Hier und da hör ich ein Astl, aber gesehen hat man nix. Jetzt sind's herum. Von einem sich die Taxen. Er schiebt die Äste auf Zeiten und hält den Grind außer und horcht. Der Heiß und ich, wir rühren uns nicht. Zum Schießen ist noch Zweig gewinn. Wie der Lump nix hört, kommt er ganz außer und geht auf den anderen hin, der im Schnee pflagt. Ich zieh ganz stark auf. Dabei schnallt's beim Heiß und einer schreit. Jetzt hat's pressiert. Zusammenschauen und Schießen ist bei mir eins gewesen und den meine ich hätt's gerissen. Von den anderen zwei haben wir nichts mehr gesehen, aber krumpelt hat's links und rechts, die sind schnell ab über den Berg. Drei haben wir, sagt der Heiß. Und richtig ist der im Schnee geguckt, den wo er aufgeschossen hat. Jetzt machen wir, dass wir weiterkommen, sag ich. Wir lassen uns nicht sehen und die anderen holen ja nicht die Kameraden schon. Wir sind zurückpirscht und obi. Das ist geschwind gegangen, Ludwig. Wie wir drum gewesen sind, sag ich zum Heiß. Jetzt machen wir einen Umweg und gingen über die Isar und kämen von der anderen Seite heim. Da weiß nachher kein Mensch nix, dass wir zwei da herum gewesen sind. Das haben wir auch da. Wir sind noch zwei Stunden umgegangen und sind auf den Weg, der von dahinter ist, einerführt. Wie wir auf der Straße sind, kommt hinter uns ein Schlitten daher. Der Pater Benno ist droben gesessen und nur ein Kapuziner. Heiß, sag ich, jetzt feit sie nix mehr. Wie der Schlitten bei uns ist, grüßen wir und ich fang gleich an die Skur so mit dem Pater Benno. Grüß Gott und wohin, was man so sagt. Waren Sie schon auf der Jagd? Fragt der Pater. Ja, sag ich, wir kommen grad vom Schafreiter. Das seh ich, sagt er, und ein warmer Tag heute, sagt er. Ist besser auch, sag ich. Matteis bricht's Eis, hat er keins, na macht er eins. Ja, ja, sagt er, und adieu. Und nachher dreht er sich noch einmal um und fragt, von den Mördern des Bartl hat man noch immer keine Spur? Na, sag ich, jetzt werden wir auch kaum mehr was rauskriegen. Es ist schon zu lang her. Dem Strafgericht Gottes entrinnen sie nicht, sagt er. Hoffentlich, sag ich, und hab mir was denkt. Der Gaul zieht an und weg sind's. Heiß, hab ich gesagt, jetzt haben wir gleich gar einen geistlichen Zeigen, dass wir auf der anderen Seite waren. Es ist aber nichts rausgekommen und wir haben Herrn Pater Benno zuletzt gar nicht mehr gebraucht. Und was ist mit die Jachenauer geworden, frage ich. Die? Na, der Bader hat voll Arbeit gehabt und der Doktor vom Mittenwald auch. Gestorben ist keiner, nicht einmal der Sargschneiderblase, aber der hat's Gehör verloren. So viel haben wir ihm die Schritt doch gemacht.
Und kein Jagdhilfen hat der nimmer erschossen. Vor den anderen zwei ist später einer selber Jagdhilfe worden und ist elends Grund gegangen auf der Benediktenwand. Man hat ihn gefunden unter einem Haufen Steine. In der Brust hat er einen Schuss gehabt, aber nicht so schwer, dass er gleich tot gewesen ist. Da sind die Lumpen hergegangen und haben ihn mit Felsbrocken zudeckt, dass er langsam krepiert ist.
Ja, Herrgott Sakrament!
Herr Ludwig, das ist eine scharfe Zeit gewesen in den 60er Jahren. Da sind im Isarwinkel hin viel Leid in der Geschwindigkeit umgerast, ohne Reu und Leid.